D-Radio Wissen. Update.
Ohne Beteiligung am Wissen der Regierung kann das Parlament sein auf dem Prinzip der Gewaltenteilung beruhendes Kontrollrecht gegenüber der Regierung nicht ausüben.
Das sagt Andreas Voskuhle, Präsident des Bundesverfassungsgerichts, das heute über die Informationspflichten der Bundesregierung in Sachen Rüstungsexporte geurteilt hat. Das ist unser Top-Thema im Update. Mein Name ist Britta Wagner.
Update.
Unsere Industrie verdient viel Geld mit Waffen fürs Ausland. Deutschland ist nach den USA und Russland weltweit der drittgrößte Rüstungsexporteur. Dabei gehen die Exporte auch in Länder, die wegen ihrer Menschenrechtslage umstritten sind, zum Beispiel Saudi-Arabien. Berichte über ein Geschäft mit 200 Panzern für Saudi-Arabien sorgten 2011 bei Abgeordneten für Kritik. Weil sie von der Bundesregierung keine klaren Antworten dazu bekamen, zogen sie vor das Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe und klagten auf mehr Informationsrechte. Das heutige Urteil ist für sie ein Teilerfolg.
Die Bundesregierung ist grundsätzlich verpflichtet, Bundestagsabgeordneten auf entsprechende Anfragen hin mitzuteilen, dass der Bundessicherheitsrat ein bestimmtes Kriegswaffenexportgeschäft genehmigt hat oder eine Genehmigung nicht erteilt worden ist.
Das heißt, die Bundesregierung kann die Abgeordneten nicht mehr auf die halbjährlichen Rüstungskontrollberichte vertrösten. Aber das Urteil ist auch ein Teilerfolg für die Bundesregierung. Sie muss nämlich nur nach einer Entscheidung über ein Waffengeschäft darüber informieren. Also muss sie keine Auskünfte über noch nicht beschlossene Rüstungsgeschäfte erteilen. Zum Beispiel über sogenannte Vorabfragen. Die sind aber in der Praxis üblich. Da fragen Rüstungskonzerne an, haben wir Chancen, dass dieser bestimmte Export in dieses bestimmte Land genehmigt wird? Sowas wird dann vom Bundessicherheitsrat, das besteht aus der Bundeskanzlerin und 8 Ministern, beraten und im Zweifelsfall genehmigt. Es gelten dabei allgemeine Rüstungsleitlinien, dass zum Beispiel Deutschland keine Waffen in Länder exportiert, die die Waffen zur Unterdrückung von Menschenrechten nutzen könnten. Aber es wird jeweils im Einzelfall beschlossen und in geheimer Sitzung. Genau über solche Geheimverhandlungen wollen die Kläger um Ströbele aber früher Informationen bekommen.
Wir wollen darüber eine öffentliche Diskussion führen, um Einfluss zu nehmen auf die Entscheidung der Bundesregierung, damit sowas nicht stattfindet, dass 200 Panzer aus Deutschland an ein solch problematisches Land wie Saudi-Arabien geliefert werden.
Doch das Bundesverfassungsgericht hat geurteilt, es gibt Grenzen für die Informationsrechte der Abgeordneten. Bei der Diskussion vor einer Entscheidung ist das Thema allein Sache der Bundesregierung, also der Exekutive im Gewaltenteilungssystem. Sie muss die Abgeordneten nicht informieren, bevor die Entscheidung über das Rüstungsgeschäft gefallen ist. Sonst, so das Gericht, könnte der Bundestag Druck ausüben und so quasi mitregieren. Das Parlament ist aber keine Exekutive, sondern für die Gesetzgebung zuständig. Das Urteil findet Bundesinnenminister Thomas de Maizière so auch richtig.
Es sichert den internen Willensbildungsprozess der Bundesregierung. Es behindert nicht die Transparenz gegenüber dem Parlament. Aber wie wir das nennen, der Kernbereich exekutive Eigenverantwortung wird durch das Bundesverfassungsgericht gerade in außenpolitischen Belangen gestärkt. Und das ist gut so.
Kläger Ströbele ist dagegen weniger zufrieden.
Es ist eine Gelegenheit versäumt worden durch das Bundesverfassungsgericht, Rüstungsexporte aus Deutschland gerade in sensible Bereiche und an Krisengebiete oder auch an Länder, die die Menschenrechte mit Füßen treten, mehr einzugrenzen und dem Parlament mindestens in dem Bereich mehr Rechte zu geben.
Allerdings sagen die Richter dazu ganz klar, Exporte eingrenzen kann und darf das Bundesverfassungsgericht nicht. Es ging in dem Verfahren nur um die Grenzen des parlamentarischen Informationsrechts, nicht über die Zulässigkeit und auch nicht über den Umfang der Rüstungsgeschäfte selbst. Das muss dann die Politik selbst klären und da eben die Bundesregierung, das Parlament hat da nichts mitzuentscheiden.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Die Social-Media-Kommentare zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts halten sich die Waage. Itzmi meint auf tagesschau.de, welch eine Verhöhnung der Demokratie. Wieder ein Schritt in Richtung der marktkonformen Demokratie, in der letztendlich unter anderem die Rüstungskonzerne das Sagen haben. Das Volk wird entmündigt. Socke twittert, wunderprächtig, aber von uns wollen sie immer mehr wissen. Faz-Leser August Wilhelm Schmidt-Lange dagegen gefällt das Urteil. Wenn die Exekutive jedes Mal die Legislative fragen und fragen und fragen muss, dann kann die Regierung gleich abgeschafft und durch ein Gremium aller Arbeiter- und Bauernrat ersetzt werden. Auch bei Spiegel Online gibt es solche Stimmen. Für Analyse ist es beschämend, dass eine solche Selbstverständlichkeit erst vom Verfassungsgericht geklärt werden muss. Lukas antwortet ihm, Beschämend ist es einzig und allein, dass die Bundesregierung und die Rüstungsindustrie ihre üblen Geschäfte, Waffenlieferungen an Staaten, die sich um Menschenrechte einen feuchten Lehm kümmern, vor dem Parlament weiterhin verbergen und sich selbst dabei hinter dem Bundesverfassungsgericht verstecken können.
Was sonst noch wichtig war?
Im Prozess gegen den südafrikanischen Sprinter Oscar Pistorius ist nach einem halben Jahr das Urteil gefallen.
Count one, culpable homicide. The sentence imposed is the maximum imprisonment of 5 years.
Also 5 Jahre Haft für Pistorius, weil er vor mehr als anderthalb Jahren seine Freundin erschossen hatte, durch die geschlossene Badezimmertür hindurch. Er selbst hat immer gesagt, dass er sie für einen Einbrecher gehalten hat. Deswegen hat ihn die Richterin nicht wegen Mordes verurteilt, sondern wegen fahrlässiger Tötung. Aber weil er mehr als einmal geschossen hat, hielt sie das Angebot der Verteidigung, eine Hausarreststrafe für Pistorius, für zu wenig. Seine Verteidiger hätten jetzt 2 Wochen Zeit, in Berufung zu gehen. Genauso die Anklage. Sie hatte mindestens 10 Jahre Gefängnis gefordert. Die NGO Human Rights Watch wirft der ukrainischen Armee vor, dass sie über der Ostukraine Streubomben abgeworfen hat. Die Organisation war vor Ort mehrere Tage für Untersuchungen unterwegs. Dabei hat sie nach eigenen Aussagen Hinweise dafür gefunden, dass die Armee mehrere Streubombenangriffe auf die Stadt Donetsk verübt hat. Die Armee bestreitet das. Auch die prorussischen Separatisten sollen die Waffen eingesetzt haben. Streubomben bestehen aus vielen einzelnen Munitionsteilen, die beim Aufprall auf einer großen Fläche verstreut werden. Die Teile können auch Jahre später noch als Blindgänger explodieren, deshalb sind besonders Zivilisten gefährdet. Viele Länder haben sich seit 2008 verpflichtet, aus humanitären Gründen auf Streubomben zu verzichten. Die Ukraine gehört nicht dazu. Heute haben die Lufthansa-Piloten ihren Streik auch auf die Langstreckenflüge ausgeweitet. Seit gestern waren schon kürzere Flüge dran. Am wichtigsten deutschen Flughafen Frankfurt-Main geht fast gar nichts mehr. Zum Ärger von vielen Fluggästen, wie zum Beispiel diesen.
Ich musste übernachten hier in Frankfurt und auf der Hotelübernachtung bleibt meine Firma sitzen. Ich bin 56, wie soll ich da Verständnis haben für Leute, die mit 55 nicht mehr arbeiten wollen?
Der Streik, es ist schon der 8., geht noch bis Mitternacht. Und die Gewerkschaft Cockpit droht, dass es diese Woche noch einen weiteren Streik geben könnte. Sie will durchsetzen, dass die Piloten weiter mit 55 Jahren in den bezahlten Vorruhestand gehen können. Die Lufthansa sagt, dass sie sich das nicht mehr leisten kann. Die Fronten scheinen verhärtet. Genauso wie bei der Bahn. Da steht aber zumindest diese Woche kein neuer Streik an, hat die GDL versprochen.
Was noch wichtig wird.
Morgen will das EU-Parlament endgültig über die neue Besetzung der EU-Kommission abstimmen. Gestern Abend mussten die beiden letzten Kommissionskandidaten ihre letzten Anhörungen vor den zuständigen Fachausschüssen im Europaparlament absolvieren. Besonders schwer hat es die Slowenin Violeta Bulc, die trotz wenig politischer Erfahrung als Kandidatin für den Posten des Transportkommissars antritt. Weil sie nachnominiert wurde, hatte sie wenig Vorbereitungszeit. Bei ihrer Anhörung wusste sie aber trotzdem, wichtige Abgeordnete von Union und Liberalen von sich zu überzeugen.
Ich habe schon den Eindruck, dass sie eben gewillt ist, sich da reinzufuchsen und in Zukunft eben auch noch detaillierter antworten kann. Und das ist etwas, was ich von einem Anwärter auf einen Kommissionsposten schon erwarte.
Sie ist sehr eloquent, stellt sich gut dar, da gibt es überhaupt keine Frage.
Ja, also ich denke mal, sie ist schon geeignet.
Die Fachausschüsse haben für sie grünes Licht gegeben und auch für den weniger umstrittenen anderen noch offenen Kommissionskandidaten aus der Slowakei. Morgen wird sich dann zeigen, ob das auch eine Mehrheit des gesamten Europaparlaments so sieht. In diesem Fall soll die neue EU-Kommission dann am 1. November mit der Arbeit beginnen, unter Leitung von dem neuen Kommissionschef Jean-Claude Juncker.
Und sonst in der Welt?
Ein Flugzeugunfall auf einem Flughafen in Moskau beschäftigt jetzt die französische Justiz. Letzte Nacht war bei dem Unfall einer der wichtigsten Manager der französischen Industrie ums Leben gekommen, der Chef des Ölkonzerns Total, Christophe de Margerie. Sein Firmenjet prallte beim Start mit einem Schneepflug zusammen, der auf der Startbahn fuhr. Die französische Luftaufsichtsbehörde hat 3 Mitarbeiter nach Moskau geschickt, um mit den russischen Ermittlern zusammen den Unfall aufzuklären. Die Staatsanwaltschaft in Paris ermittelt wegen fahrlässiger Tötung. Das ist üblich, wenn Franzosen im Ausland bei Unfällen ums Leben kommen. Russische Ermittler sagen, dass die Sicht in Moskau sehr schlecht war. Sie sagen aber auch, dass der Fahrer des Schneepflugs offenbar betrunken war. In der anglikanischen Kirche können Frauen jetzt auch Bischöfinnen werden. Das britische Unterhaus hat wie erwartet dafür gestimmt, genau wie vorher schon das Oberhaus. Die Kirche selbst hatte sich vor fast 2 Jahren noch dagegen gewehrt, dass Frauen auf die Chefposten der Bistümer aufrücken können, obwohl es seit mehr als 20 Jahren weibliche Priester in Großbritannien gibt. Der Vertreter, der für die Kirche im Unterhaus in London sitzt, sprach von einem längst überfälligen Schritt. Die Frauen in der Kirche hätten eine enorme Geduld bewiesen, indem sie so lange auf die Bischofsweihe gewartet hätten. Die erste britische Bischöfin könnte es noch in diesem Jahr geben. Im Himalaya sind letzte Woche mehr als 40 Bergsteiger gestorben, weil sie von einem Schneesturm überrascht worden sind. Jetzt hat Nepal neue Regeln fürs Bergsteigen angekündigt. Zum einen soll es bessere Wettervorhersagen geben, außerdem sollen die Bergsteiger besser geortet werden können. Dem Tourismusministerium zufolge sollen Touristen dazu verpflichtet werden, GPS-Sender zu mieten und mitzunehmen. Und sie müssen vor dem Aufstieg ein besonderes Training absolvieren. Die neuen Regeln sollen für die nächste Bergsteigersaison im Frühjahr gelten. Gestern haben die nepalesischen Behörden die Suche nach weiteren vermissten Bergsteigern eingestellt. Mindestens 41 Menschen kamen ums Leben, Hunderte wurden gerettet oder konnten allein ins Tal zurückkehren. Sie waren rund um den 8000er Annapurna unterwegs. Der Oktober ist eigentlich eine gute Reisezeit für Himalaya-Bergsteiger, deshalb waren besonders viele im Gebirge.
Wissensnachrichten.
Epidemien wie Typhus kommen erst so richtig in Fahrt, wenn sie auf Superspreader treffen. Auf Deutsch sind das Superverbreiter und die werden besonders gefährlich, wenn sie mit Antibiotika behandelt werden. Stefanie Gebert aus den Wissensnachrichten, was genau sind denn diese Superverbreiter?
Ja, ein Superverbreiter kann ein Tier oder ein Mensch sein. Der trägt ein Virus, sagen wir zum Beispiel Typhus, in sich. Der Superverbreiter ist selbst nicht krank, also merkt auch nichts davon, dass er die Krankheit in sich trägt und ist auch nicht als Krankheitsträger erkennbar, aber er steckt eben massenhaft andere Tiere oder Menschen an.
Wenn man diesen Superverbreiter erkannt hat, kann man den dann nicht mit unseren Lieblingsmedikamenten Antibiotika stoppen?
Genau das ist das Fatale. Es hat keine Wirkung bei den Superverbreitern und das Antibiotikum kann den Effekt noch verstärken, dass er weitere Menschen oder Tiere infiziert. Getestet haben das Forscher an der britischen Stanford-Universität und zwar mit Hilfe von Mäusen. Die haben sie mit einem Salmonellenerreger infiziert, der gegen viele Antibiotika resistent ist und trotzdem haben sie alle Tiere dann mit Antibiotika behandelt, obwohl man ja wusste, dass es gegen den Keim nichts ausrichten kann. Dabei kam dann Folgendes raus: Bei den normal erkrankten Tieren verschlimmerten sich die Symptome. Sie hatten einen entzündeten Darm und starben sogar oft.
Und wie ging es den Superverbreitermäusen? Das hätte ja geholfen, wenn da einige von auch gestorben wären.
Ja, bei denen hat das Antibiotikum keinen Schaden hinterlassen. Die Mäuse haben immer noch keine Symptome der Krankheit gezeigt. Und damit sind sie ja quasi eine tickende Zeitbombe, denn sie sind nicht als kranke Tiere erkennbar. Aber das Antibiotikum sorgte dafür, dass sie weiter die infektiösen Keime ausscheiden. Und zwar noch mehr als ohne das Medikament. Und damit sind sie hochinfektiös. Und die Forscher sagen, Gleiches kann passieren, zum Beispiel in der Viehzucht, wenn Bauern ihren Tieren zu viel Antibiotika ins Futter mischen.
In den Wissensnachrichten ging es heute außerdem um eine Sensations-OP in London. Es ging um die Heilung eines Querschnittsgelähmten. Ist der denn jetzt wirklich geheilt?
Ja, das ist vielleicht Interpretationssache. Der kann jetzt mit Hilfe eines Rollators auf jeden Fall wieder erste Schritte machen. Die Ärzte haben dem Patienten Nervenzellen aus seiner Nase implantiert, um die durchtrennten Verbindungen der Nerven im Rückenmark zu reparieren. Diese Zellen sind eigentlich für den Geruchssinn zuständig, aber sie haben eben auch die Fähigkeit, selbstständig nachzuwachsen, anders als die Nervenzellen im Rückenmark. Und so konnten die Ärzte dann die verletzten Wirbel überbrücken und so war auch die Kommunikation zwischen Oberkörper und Gehirn wiederhergestellt. Die Mediziner sind von dem Ergebnis begeistert.
Er ist wieder mobil. Er kann seine Hüfte drehen, er kann sich aufsetzen, er spürt seine Beine wieder und er kann seine Beine bewegen, bis knapp unter dem Knie, sodass er inzwischen mit Hilfe eines Rollators sogar wieder gehen kann.
Kann das jetzt auch bei anderen Menschen funktionieren oder war das ein Einzelfall?
Das ist jedenfalls die Hoffnung, dass es funktioniert. Vor der ersten OP am Menschen hatten die Ärzte die OP schon an Ratten und an einen Dackel erfolgreich ausprobiert. Jetzt sind 10 weitere Operationen und zwar an Menschen geplant.
Und zum Schluss noch eine andere positive Meldung, ausgerechnet zum Wetter.
Genau, denn wenn Meteorologen sagen, das war der wärmste September seit der Wetteraufzeichnung, dann kann der Spätsommer ja eigentlich gar nicht so schlecht gewesen sein. Die Temperaturen lagen 0,7 Grad Celsius höher als in einem durchschnittlichen September. Und das war nicht der erste Wärmerekord in diesem Jahr. Auch im Mai, im Juni und im August war es heißer als in den vergangenen 130 Jahren.
Danke, Stefanie.
Wetter.
Kommen wir noch zum Oktoberwetter. Das sieht nicht ganz so schön aus. Der Abend bringt noch viel Regen und Wind. Vor allem in Süddeutschland sind auch Orkanböen dabei. Dort gilt für die Nacht eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes. Morgen geht es ähnlich weiter. Bedeckt, windig und nass, vor allem in der Mitte und im Süden. Im Westen klart es ab und zu auch mal auf. Das alles bei 7 bis 14 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.